hatte diese Woche so einen God-Moment, so einen God-Moment. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es ist so etwas, was geschieht in deinem Leben. Du liest was, jemand sagt dir was oder du begegnest jemand oder... Ja, und das berührt dich aber auf eine Art und Weise, die ein bisschen, also nicht ganz normal ist. Manchmal bist du erschüttert, manchmal bist du von Freude überströmt, manchmal hast du einen riesen Frieden, manchmal bist du schockiert, manchmal siehst du einen Aspekt von deinem Leben ganz neuen Augen und sagst, oh Gott, da muss ich etwas ändern. Also ein God-Moment. Und ich hatte so einen Moment, als ich diesen Satz las. Was du kannst, das sollst du wagen. Und das hat nicht der Reinhold Messner gesagt und auch nicht der Felix Baumgartner. Ja, und das hat mich irgendwie sehr beeindruckt, als ich es las. Und also hold that thought, vielleicht ist mal kurz diesen Gedanken, ich komme nochmal darauf zurück. Aber ja, ich glaube, die ganze Predigt würde ich vielleicht sogar mit diesem Satz zusammenfassen. Also der Grundgedanke, letzte Woche hat Valentino ein bisschen eine Einführung gegeben, und das Thema Endure, wie können wir standhafte Beziehungen aufbauen. Und ich würde gerne vielleicht heute das Ganze unter dem Titel oder unter dem Begriff vielleicht, das was du kannst, das sollst du wahren Prinzip stellen. Das ist ein Prinzip in einer Beziehung, glaube ich, der immer wahnsinnig wichtig ist und die sehr viel ausrichten kann. Aber was ich damit meine, hoffentlich wird klar sein am Ende. Für diejenigen von euch, ich weiß nicht, wie es euch geht, also mir manchmal geht das so, muss ich ehrlich gestehen, tut mir echt leid, dass es so ist, aber manchmal gehen die Lesungen, die gelesen worden, werden hier ein bisschen an mir vorbei. Also nur für diejenigen vielleicht, die nicht so aufgepasst haben oder es ein bisschen vorbeigegangen ist. Es ging heute sehr stark um die Idee des Sabbats. Also in der ersten Lesung, es ging um den Sabbat. Das war so ein jüdisches Fest. Das hier, es ist deren halt Sonntag so ein bisschen. Und das war in der ersten Lesung so. Und da hören wir diesen Satz. Der siebte Tag ist ein Ruhetag dem Herrn geweiht. Der siebte Tag ist ein Ruhetag dem Herrn geweiht. Und eigentlich ist das ein bisschen eine Einleitung in unser Thema. Denn was ganz klar dem Volk hier ausgesagt wird, ist, du bist nicht nur für Montag und Freitag geschaffen. Du bist nicht nur dazu da, um irgendwelche Bedürfnisse wie Essen und, keine Ahnung, Trinken und so zu befriedigen, sondern du bist für viel, viel, viel mehr geschaffen. Und du bist eigentlich letztendlich geschaffen für eine Beziehung mit denjenigen, den wir Christen sagen würden. Vielleicht bist du, weißt, ich kenne nicht alle, die jetzt da sind heute, aber bist jetzt nicht unbedingt so in der christlichen Welt unterwegs, aber für uns Christen ist Gott Liebe. Das heißt, wir würden sagen, nicht, dass wir letztendlich geschaffen sind für eine Beziehung. Die höchste Bestimmung des Menschen ist gerade, dass er nicht nur für sich selbst geschaffen ist, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Denn dann, wenn das so wäre, dann wäre unser Leben nur so groß wie uns selbst. Dann wäre mein Leben nur so groß wie ich selbst. Das wäre ziemlich so ein bisschen nicht so wahnsinnig spannend, oder? Aber es ist ja gerade die Beziehung, die mein Leben reich macht. Und je tiefer die Beziehung oder je gewaltiger oder je bereichender derjenige, mit dem ich in Beziehung bin, desto schöner und größer wird mein Leben sein. Aber hier wird auch ein ganz anderes wichtiges Prinzip gleich am Anfang gesagt: Der siebte Tag ist ein Ruhetag dem Herrn geweiht, nicht dir, sondern dem Herrn. Es ist für den Herrn da, es geht um den Herrn, es geht um ihn. Und ich glaube, wahrscheinlich würden wir auch alle zustimmen, dass in einer normalen Beziehung, also jetzt nicht mit Gott, sondern erstmal mit unter uns selber, dass, also ich weiß nicht, eine Beziehung, wo du merkst, es geht dem anderen nur um sich selber, also da möchte ich ziemlich schnell raus aus so einer Beziehung. Nicht? Also Egoismus hilft nicht wahnsinnig, um eine Beziehung zu bestärken, oder? Und hier wird nochmal betont, es geht um den Herrn eigentlich, es geht um den Herrn. Es geht um den Bräutigam. Was ich damit meine ist, also das Evangelium von heute ist eine Serie, also es ist innerhalb von einer Serie von 5 Geschichten oder 5 Ereignissen, Streitereien, die Jesus hatte mit den Pharisäern. Pharisäern, das waren so die nicht, die kannten sich aus, waren so wie die Priester, wie ich halt damals. Und die sollten sich eigentlich auskennen, aber sie streiten die ganze Zeit mit Jesus über irgendwelche Dinge. Und der erste Streit war, dass Jesus hat zu jemandem gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die sind empört, weil das geht doch gar nicht, nur Gott kann Sünden vergeben. Also er vergibt Sünden. Das zweite, warum sie sich aufregen, zweite Geschichte ist, dass er mit Leuten, Sündern isst. Nicht, wie kannst du Beziehung pflegen mit Leuten, die Sünder sind? Das geht ja gar nicht. Also du musst nur mit perfekten, vollkommenen Menschen verkehren. Du darfst nicht in Beziehung treten mit jemandem, der nicht so ein ganz cooles Leben führt, der auch mal die Nase fällt, der Fehler hat, das geht nicht. Dann machst du dich selber ja unrein. Nicht, du tust dich ja total herablassen auf deren Niveau. Also das war das zweite Ding. Das dritte, und das ist so eine grammatikalische Art und Weise, wie die Israeliten oder die Juden damals halt Dinge versucht haben zu unterstreichen. Sie haben so Dinge, Geschichten erzählt oder gewisse Dinge gesagt, wo die eine Seite ist interessant, die andere Seite ist interessant, aber das Wichtige ist, was in der Mitte ist. Und diese fünf Geschichten, die dritte Geschichte ist eigentlich der Schlüssel, der die anderen oder alle anderen fünf Geschichten erzählt. Und das ist die Geschichte, die kurz vor, was wir heute gelesen haben, passiert. Und das ist, wo Jesus nicht fastet. Und der Grund, dass er den Pharisäern gibt, wenn sie ihn fragen, warum fastet er nicht, deine Jünger nicht, dann sagt er, weil sie können nicht fasten, solange der Bräutigam mit ihnen ist. Und dann sagt er, alter Wein gehört in alten Schläuchen und neuer Wein gehört in neuen Schläuchen. Wir brauchen einen neuen Wein und vor allem wir brauchen neue Schläuche, wir brauchen neue Herzen, mit anderen Worten, die bereit sind, diesen neuen Wein, das, was ich euch geben möchte, diese Beziehung, die ich euch schenken will, überhaupt bereitseits aufzunehmen in euch. Ihr müsst euer Herz ändern und das überhaupt zuzulassen, was ich euch schenken will. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir heute auch in der Kommunion genau über den neuen Wein singen werden, nicht den es braucht. Diesen neuen Wein und diese neue Schläuche und dieses neue Feuer, das der Herr in uns hineinlegen will. Aber es braucht veränderte Herzen. Und dann kommt diese Geschichte von heute, wo es wiederum um den Sabbat jetzt geht und nochmal dieses Zweckfreie, nicht dieses Zwecklose des Sabbats betont, dass warum feiern wir den Sabbat, warum feiern wir den Sonntag, warum feiern wir heute die Messe? Weil es der Herr es wert ist. Einfach so. Nicht aus irgendwelchen Zweckgründen. Ich gebe dir das, Gott, wenn du mir das zurückgibst oder so. Sondern letztendlich die tiefste Bedeutung dessen ist gerade, dass ich in einem zweckfreien Beziehung lebe. Ich mache das, weil es er es wert ist. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Und wenn wir zurückgehen zu der ersten Lesung, wo es auch um den Sabbat geht, nicht, da gab dieses Zitat, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus Ägypten, aus der Sklaverei von Ägypten. Tu deinen Mund auf, ich will ihn füllen. Eigentlich kommt aus dem Psalm, den wir vorher gesprochen haben, aber in der Lesung ist es ähnlich. Nicht? Das heißt, jemand, der hier feiert, der den Sonntag feiert, der in der Beziehung mit diesem Gott ist, letztendlich ist es aus, also seine Reaktion ist aus, weil ich, wow, ich bin so geliebt. Nicht, der ist so einfach so bewältigt und er möchte antworten auf diese Liebe. Weil ich befreit bin, weil ich ein freier Mensch bin. Und jetzt komme ich mal ganz kurz zurück zu diesem Zitat am Anfang. Was du kannst, das sollst du wagen, kommt aus einem Hymnus, der ein Typ geschrieben hat, der heißt Heilige Thomas von Aquin. Und er hat das für die Fronleichnamsprozession gesungen, geschrieben. Quantum potes, tantum aude. Nicht was du kannst, das sollst du wagen. Ihm gebührend Lob zu sagen. Und ich habe diesen Satz gelesen, aber nicht in Fronleichnam-Prozession, sondern im Kontext von einem Zitat von einem anderen Typen, der heißt der heilige Justin, der ist ein christlicher Märtyrer, der ist gestorben im Jahr 156, also sehr früh. Und er hat verschiedene Dinge geschrieben und unter anderem schreibt er eine Erklärung über die Messe, den Gottesdienst. Und er sagt dem Priester, dass er Gebete und Danksagungen zum Himmel emporschicken soll, mit aller Kraft, die ihm zur Verfügung steht. mit aller Kraft, die ihm zur Verfügung steht. Was du hast, das sollst du wagen. Und das habe ich dann auch ein bisschen erfahren für mich während der Frauen- und Leichnamsprozession, nicht dieses der Blumenteppich. Der Ring wurde sogar gesperrt, kurz. Wir sind an den Donaukanal entlang gegangen. Nicht, weil der Fabi gesagt hat, hier vorne, ja, wenn der Herr vorangeht, dann wird alles gesperrt. Nicht? Und wir haben die ganzen Vorbereitungen, die Musik und alles. Warum? Weil was ich kann, das will ich wagen. Wenn jemand verliebt ist, dann wagt er auch etwas, oder? Dann geht es ihm nicht um Kalkül, nicht ich gebe dir das und du gibst mir das, sondern ich bin so bewältigt, ich möchte antworten. Gut, jetzt ist aber, was hat das alles mit uns zu tun, unsere Beziehungen? Jetzt, wenn wir zum Evangelium zurückkommen, sehen wir diesen Satz. Nicht die Pharisäer sagen Jesus, er darf jetzt diesen Menschen nicht heilen, nicht ist ein Sabbat, nicht ein Verbrechen, sie darf keine Arbeit machen. Und er sah sie der Reihe nach an. Schaut jedem in die Augen. Voll Zorn und Trauer. Über ihr verstocktes Herz. Sorry, da fehlen ein paar Worte von mir. Über ihr verstocktes Herz. Und unser Problem gerade in unseren Beziehungen ist ja gerade auch öfters genau das, nicht wahr? Unser verstocktes Herz. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, nicht? Aber früher, damals, nicht bevor man ins Kloster eingetreten ist, weiß nicht, also wenn ich mal Tage geträumt hätte über mal Ehe und Beziehung und so, dann war es nicht darum, so, meine Gedanken waren nicht so, ich hoffe, dass ich irgendwann mal der perfekte Partner für jemanden sein darf. Sondern es war eher andersrum. Ich hoffe, dass eines Tages ich den perfekten Partner für mich finde. Kennt ihr das? Also ich weiß nicht, ob wir normalerweise andersrum denken. Ja? Also ich hoffe irgendwann mal den perfekten für jemanden den perfekten Partner zu sein, sondern eher denken wir andersrum. Und wir haben ein bisschen die Gewohnheit, dass wir in unsere Beziehungen einen gewissen Rucksack mit uns nehmen. Einen Rucksack, nicht? Wie wir hier vorne sehen. Und in diesem Rucksack sind verschiedene Dinge drin. Die verschiedenen Dinge, die ich mir vielleicht, sind meine Träume, sind meine Hoffnungen, sind meine Wünsche, meine Sehnsüchte. Wie diese Beziehung ausschaut, auch wenn man ins Kloster geht, nicht? Und dann sind halt verschiedene Dinge drin in diesem Ding, nicht? Und man macht, geht mal reinzuschauen, was ist denn da drin? Und dann hat man gewisse Vorstellungen. Da ist mal gar nichts drin. Blöd. Aber was man mal werden möchte, jetzt geht schon. Polizist, vielleicht. Ich wollte auch tausend andere Dinge werden, aber nicht, dass seine Erwartungen ewig lang mit meinen Walen zusammenleben an der Küste von Kanada. Diese, wie nennen die sie auf Deutsch? Killer Whales? Nicht. Also, Herr, du kannst mich alles bitten, aber je nicht von der Westküste wegrufen. Ja? Nicht? Wir haben so ein bisschen unsere Wünsche und unsere Träume. Nicht? Dann gehört das Auto dazu. Wir hatten einen Chevrolet Station Wagon 1972, 360 PS, 8 Zylinder. Das Ding hat Petroleum geschluckt, wie man sich das nicht vorstellen kann. Und man hat, also so muss man ein Auto ausschauen. Dann hat man gewisse Vorstellungen vielleicht, wie das zukünftige Haus ausschauen soll. Sorry, ich habe nichts Besseres gefunden. Aber in unserer Beziehung muss unser Haus halt gewisse Bedingungen erfüllen. Ich muss irgendwie so ausschauen. Halt. Und dann, wie ich meinen Strandurlaub verbringen werde. Nicht? Und was für Sport mein Partner vielleicht am liebsten spielt. Oder noch besser. Das ist ein Eishockey-Puck, wer das nicht kennt. Der beste Sport, den es überhaupt gibt. Wie ich natürlich mein Auto fahren werde. Das war so typisch, nicht in unserer Stadt. Man ist dann mit seinem aufgemotzten 1972 Stationwagen durch Vancouver gefahren mit 10 km/h durch die Innenstadt. Die Sonnenbrille ungefähr so, das Mädel so, die andere Arm aus dem Fenster. Gefahren ist man mit den Knien, nicht mit dem Rad. Das Lautstärke von dem Stereo so laut wie es nur ging. Badum, badum, badum. Nicht durch die Innenstadt. Hey, ich bin so cool, schau mein Mädel, schau mein Auto, schau meine Sonnenbrille. Also so hat man gewisse Vorstellungen. Dinge, die man halt mitnimmt. Ja, ich glaube, das reicht. Es gibt noch ein paar andere Dinge. Aber versteht ihr, und wie jemand mal sagte, was ich mal vielleicht studieren möchte, so, jemand sagt mal, man bringt zum Altar, bringt man sein Ring, also die Männer, Ring und meinen Rucksack. Ring und meinen Rucksack. Was kommt mit zum Altar? Und das ist halt echt blöd für eine Mission. Weil vorne steht da drauf Erwartungen, oder besser gesagt Wünsche, Hoffnungen, Träume, aber von meiner Seite aus, aber für sie oder für ihn steht ganz groß drauf Erwartungen. Weil meine Träume, meine Hoffnungen, meine Wünsche, was für mich ganz logisch ist, warum würde jemand nicht meinen Rucksack haben wollen? Es sind doch meine Wünsche, meine Träume, meine Hoffnungen. Was ist ein Problem damit? Nicht? Es ist für mich doch ganz logisch, dass es so ist. Und vielleicht ist es für sie auch ganz logisch, dass es so ist. Aber, also für ihren eigenen Rucksack meine ich, nicht? Und beide kommen dann zum Altar sozusagen mit dem Ring des anderen und mit dem eigenen Rucksack und hoffen, dass der andere jetzt bitteschön meinen Rucksack tragt für den Rest meines Lebens und meine Wünsche, meine Träume, meine Hoffnungen erfüllt. Die aber der andere immer mehr erfährt als Erwartungen. Als Erwartungen. Eben, ich möchte den perfekten Partner für mich, statt ich möchte den perfekten Partner werden für dich. Und meine Zukunft beginnt sich zu organisieren um meine Hoffnungen, Träume und meine Sehnsüchte herum, nicht in meinem Kopf. Und das ist, was ich in meine Beziehung mit hineinnehme. Ja, und das wird dann langsam ein bisschen ein Problem, weil dann auf einmal bekommst du in eine Dynamik des Schuldners und der Schulden. Nicht? Du schuldest mir, dass du meine Erwartungen erfüllst und andersrum. Und dann in so einer Beziehung kann keine Liebe entstehen. Weil wenn ich kein Geld habe, kann ich jemand kein Geld schenken, weil er schuldet mir das Geld ja. Und wenn du mir das und das schuldest und das, ja, das sollte da passieren und das sollte da geschehen, dann kannst du mir ja gar nicht mehr, du kannst mich ja gar nicht lieben. Und deswegen wird dann alles, was du machst, dann interpretiert als Erwartungen stellen und ich weiß nicht, was alles machen. Aber das ist auch keine Freiheit, die Dankbarkeit geht flöten. Nicht, das ist echt ein Problem. Das ist echt blöd, eine blöde Situation. Und deswegen braucht es hier, nicht was Jesus hier anspricht, und dass das Sabbatprinzip eigentlich uns irgendwie vor Augen führt, ist eine Einladung zu einer radikalen Umkehr in unserem Denken. Eine radikale Umkehr in unserer Art und Weise, wie wir Beziehungen leben. Und das ist vielleicht nicht wahnsinnig logisch. Es macht nicht wahnsinnig Sinn zu sagen, du schuldest mir nichts und ich schulde dir alles. Du schuldest mir nichts und ich schulde dir eigentlich alles. Nur die Liebe schuldet einander, sagt Paulus. Das ist nicht logisch, aber wenn du mal die glücklichsten Paare dieser Welt fragst, dann ist es total logisch. Das macht für sie total Sinn. Wenn du eine glückliche Beziehung leben möchtest, so geht das. Dann musst du Nein sagen zu diesem, du musst meinen Rucksack tragen. Er ruft uns zu einem, aus der Finsternis soll Licht leuchten. Nicht? Diese Finsternis des Egoismus. Und das ist vielleicht für diejenigen von euch, die so einen christlichen Glauben nicht so viel am Hut haben, vielleicht am Anfang ein bisschen schwer irgendwie nachzuvollziehen, aber vielleicht gut nachzuvollziehen. Vielleicht lebt ihr auch das so ein bisschen so. Aber es ist eine zutiefst christliche Haltung eigentlich. Dass ich sage, du bist mir wichtiger als ich. Deine Erwartungen, deine Träume, deine Wünsche, ich möchte deinen Rucksack tragen, aber weil ich das will. Deine Wünsche, deine Träume, ich schulde dir alles, aber du schuldest mir eigentlich gar nichts. Ja, also das ist ein echter Ruf zur Bekehrung, der nicht so einfach ist zu gehen, aber doch echt eine Entscheidung, glaube ich, von uns braucht. Immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu willen den Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an uns offenbar wird. Nicht, das haben wir in der zweiten Lesung heute gelesen. Ist interessant. Nicht, Paulus sagt, immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu willen den Tod ausgeliefert. Also, das ist hier jetzt ein bisschen komplex, dieser Satz. Aber vielleicht, wenn wir ein bisschen auseinandernehmen. Paulus ist überzeugt, dass Jesus für ihn sein Leben hingegeben hat. Er hat nicht nur irgendwelche Erwartungen erfüllt oder so, sondern er hat sein Leben für ihn hingegeben. Und das ist jetzt sein Maß. Wenn ich so geliebt worden bin, Johannes würde sagen, derjenige, der sagt, dass er in ihm sei, muss auch so leben, wie er gelebt hat. Also wenn ich mich als Christ nennen möchte, dann ist mein Maß der Beziehungsliebe ist die Art und Weise, wie Jesus mich geliebt hat. Liebt einander. Und dann sagen wir, ja, okay, das Gebot ist, damit kann ich, ja, liebt einander. Da. Eh klar. Ja, aber Jesus ist noch nicht fertig. Wie ich euch geliebt habe. Nicht? Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, es geht um diese Bereitschaft, sein Leben für den anderen zu geben. Das ist unser Maß. Immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu willen den Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an uns offenbart wird. Jetzt ist diese Entscheidung aber nicht so leicht, nicht? Weil ich wollte einen Strick, aber ich habe vergessen, ich hätte meinen Seil rum. Aber gut. Wenn du dich vorstellst, okay, der eine ist auf der einen Seite des Rucksacks, der andere ist auf der anderen Seite des Rucksacks, nicht in diesem, ich gebe dir das, du gibst mir das, dieses Kalkül, hey, aber Pater George, wenn ich sage, ich bin bereit, meine Seite des Stricks loszulassen, ja, was wird der andere dann machen? Nicht, was wird dann passieren? Weißt du, was die Ehepaare morgen mir wahrscheinlich sagen würden? Ja, dann kommt ihr nie nach Hause. Oder er würde halt sagen, ja, dann, weiß nicht, das Bankkonto wird, weiß nicht, irgendwo umgezogen und geht nicht mehr oder keine Ahnung. Nicht. Und ich habe jetzt eine Idee, nicht? Und dann stellen wir uns gleichzeitig, also meine Frau oder meine Partnerin oder meine Freundin und ich, wir stellen uns nebenseitig neben den Rucksack, neben den Strick und wir sagen, okay, wir müssen gleichzeitig loslassen, weil es muss ja beidseitig sein, oder? Also 1, 2, 3, loslassen. Aber das funktioniert auch nicht. Wenn du Christ bist, musst du den ersten Schritt machen. Wenn du Christ bist, musst du eigentlich den ersten Schritt machen. Die Liebe Gottes besteht nicht darin, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Nicht? Er hat den ersten Schritt gemacht. Und jedes glückliche Ehepaar weiß genau das. Sie sind zutiefst davon überzeugt, nicht, dass es so funktioniert ist. Und eigentlich nur so. Weil gerade auch Paare sind berufen. Beziehung letztendlich ist ein Abbild von der Beziehung mit großem B, die Gott selber ist. Nicht eine Dreifaltigkeit, eine Beziehung. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die sich einander lieben. Deswegen ist jeder Versuch, Beziehung anders zu leben, letztendlich eine Lüge und führt am Leben vorbei. Also, du schuldest mir nichts, ich will dir alles schenken. Du schuldest mir nichts, ich schulde dir alles. Ein letzter Gedanke von Paulus. Diesen Schatz tragen wir Apostel in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Und jetzt gehen wir full circle ein bisschen zurück zum Anfang. Und gesagt, was du kannst, das sollst du wagen. Wir haben vielleicht Angst vor so etwas. Nicht? Wir haben Angst. Eigentlich den Schritt loszulassen und sagen, okay, ich lass los von meiner, ich bin bereit, eben meinen Rucksack zu Hause zu lassen. Davor haben wir Angst. Und vielleicht, auf Englisch würden wir sagen, perhaps it even terrorizes me. Nicht? Vielleicht hätte ich fast eine Terror davon, so zu leben, so eine Beziehung zu leben. Und hier möchte uns wieder die frohe Botschaft helfen, zu sagen, hey, aber das Licht ist aufgeleuchtet in deinem Herzen, wie Jesus Christus heißt. Nicht? Er ist der neue Wein, der zu dir kommt und dir eine Kraft geben möchte, so zu leben. Und er wird dir die Kraft geben, so zu leben, wenn du bereit bist, ihm zu vertrauen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft, nicht nur ein bisschen Kraft, ein bisschen erwähnen, nicht so, dass ihr halbwegs durch das Leben schaffe, nein, das Übermaß an Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Er möchte uns Kraft geben, Beziehungen so zu leben. Und wie genial es wäre, wenn alleine dieser Raum, die Menschen, die hier in diesem Raum sitzen, wenn wir Beziehungen so leben, was für eine Ausstrahlung das haben könnte in unserer Umgebung, in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in der wir leben. Ich komme zum Schluss. Zwei Fragen mit nach Hause nehmen. Erste Frage. Was ist in deinem Rucksack? Also überleg mal, was ist denn eigentlich in deinem Rucksack drin? Und zweitens, trägt ihn jemand, den du kennst, herum? Also, der du dich selber bist. Also, das wäre die erste Frage. Und noch, vielleicht zu überlegen, bis zur nächsten Woche. Und dann die zweite Frage ist, das ist jetzt ein bisschen, dass du mal jemand anders fragst, der dein Significant Other oder dein Freund ist oder dein Partner oder was auch immer. Was ist denn eigentlich in deinem Rucksack? Also was sind denn eigentlich deine Wünsche und Träume und Hoffnungen und Sehnsüchte? Und leider manchmal passiert es in Ehebeziehungen, nicht man sagt so etwas in einer Predigt und dann wird man fast gesteinigt nachher, weil der Mann so, ja, das habe ich in 20 Jahren nie gefragt. Und dann vielleicht ist die Frau oder der Mann eigentlich wütend und so. Aber das ist eine super wichtige Frage. Was ist in deinem Rucksack? Also, dass ich mich interessiere, ich möchte wissen, was in deinem Rucksack ist. Typisch Männerantwort, ein bisschen klischeehaft ist dann, keine Ahnung. Nichts. Wer hat heute das Spiel eigentlich gewonnen? In Deutschland oder Österreich? Nicht? Das wäre so ein bisschen unsere Reaktion. Also gehen wir weiter mit dem Leben. Aber vielleicht wissen wir nicht, was unser Rucksack ist, aber wir wollen sowohl, dass der andere meine Wünsche, meine Erwartungen erfüllt. Und deswegen ist es so wichtig, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich in meinem Rucksack und was ist in deinem Rucksack? Also, das wären so zwei Fragen am Ende und beten wir füreinander, dass der Herr uns da hilft, hineinzukommen, weg von einer Dynamik des Egoismus, des was ist da drin für mich, hin zu einem Prinzip von was du kannst, das sollst du wagen. Also nicht kleinlich sein in der Beziehung, sondern alles, nicht, dass ich bereit bin, wirklich was zu wagen. Was du kannst, das sollst du wagen. Und mit Gottes Kraft, mit Gottes übermaßen Kraft, können wir sehr wohl das auch tun. Aber